Im Psalm 32, Psalm, wo der David aufgrund von einer persönlichen Erfahrung geschrieben hat, und zwar eine sehr düstere Erfahrung, sehen wir, was Sünde eben für Auswirkungen kann haben. Aber David berichtet nicht nur über seine Schuld, sondern das ist ja das Fantastische, er berichtet darüber, wie er die Schuld losgeworden ist. Um das geht es ja eigentlich. Aber bevor wir den Psalm genauer anschauen, tun wir den doch lesen, den Psalm 32. Von David ein kunstvoll gestaltetes Lied. Ja, der Herr ist wahrhaftig, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du? Ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf leben. Selbst wenn die Not ihn bedrängt, wie eine gewaltige Flut, so wird ihm nicht schaden können. Sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not, wohin ich mich auch wende. Deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber jubel ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Sei nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck, das aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Bei uns gelten Menschen als glücklich, die erfolgreich sind. Menschen, die bei der Lotterie den Jackpot knacken. Leute, die schön, schlank und reich sind. Im Beruf und Sport erfolgreich. Streben nach Glück wird in unserer Gesellschaft mit Streben nach Erfolg verbunden. Wenn ich im Geschäft befördert werde, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich eine große Sonderprämie für meine Leistungen erhalte, dann winkt mir das Glück. Die Brustvergrößerung und die nächste Botox-Spritze wird mich glücklicher machen. Doch immer, wenn wir das Ziel erreicht haben, das uns Glück verspricht, entzieht sich das Glück. Der israelitische König David war reich, mächtig und sehr erfolgreich. Die Menschen jubelten ihm zu, wenn er von einer gewonnenen Schlacht zurückkehrte. Aber sein Glück fand er nicht im Erfolg und auch nicht bei seinen verschiedenen Frauen. Wahrhaftiges Glück, echtes Glück erlebt er unabhängig von seinem Erfolg. Wahrhaftes Glück erleben wir, ob wir reich oder arm sind, ob wir erfolgsverwöhnt oder Versager sind. David sagt nämlich, ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Das sind die wirklich Glücklichen. Das wahre Glück erleben wir, wenn Gott uns unsere Schuld nicht, anrechnet, wenn er uns von uns nicht Rechenschaft fordert für unsere Schuld. Und sagt das mal euren Arbeitskollegen, die keine Christen sind. Sie werden für diese Vorstellung von Glück kein Verständnis aufbringen. Kaum. Dieses Glück scheint den wenigsten anstrebenswert zu sein. Unsere Gesellschaft hat die Überzeugung verworfen, dass wir uns Gott gegenüber verantworten müssten. Persönliche Schuld ist uns fremd geworden. Wir verstehen uns meist als Opfer unserer eigenen Geschichte. Verantwortlich und schuldig sind immer die anderen. Die schuldlose und von Gott gelöste Gesellschaft erachtet das als eine große Errungenschaft des modernen Menschen. Wer daran glaubt, er müsste sich für irgendetwas vor Gott verantworten, der ist von vorgestern gefangen in einer veralteten Weltanschauung. Dieses Denken der Menschen, die sich für modern halten, ist lediglich eine Zeiterscheinung. Ich bin sogar der Überzeugung, dass weltweit gesehen mehr Menschen der Überzeugung sind, dass sie sich einem Gott gegenüber verantworten müssen. Für David war es völlig klar, dass er Gott gegenüber verantwortlich ist. Deshalb ist es für ihn ein großes Glück, wenn er weiß, dass Gott ihm seine Schuld erlassen hat. Sein Glück besteht darin zu wissen, dass Gott ihn für seine Schuld nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Und Paulus nimmt im Brief an die Christen in Rom genau diesen Gedanken aus diesem Psalm auf und schreibt, David nennt den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Interessanterweise beglückt wünscht David nicht den Menschen, der die Sünde vermieden hat, der wäre ja zu beglücken. Der hätte es ja geschafft, der wäre ja erfolgreich. Nein, er beglückt nicht dem, der es geschafft hat, Sünde zu vermeiden. Wer ist schon ohne Schuld vor Gott? Er beglückwünscht den, dem Gott die Schuld vergeben hat. Diese Menschen kennen das wahre Glück. Denn Glück finden wir nicht im Reichtum, nicht in der Gesundheit und nicht in unseren Erfolgen. Wir finden es auch nicht in unseren Gemeindeaktivitäten. Wahres Glück finden wir in der Versöhnung mit dem Schöpfer. David weiß genau, wovon er spricht. Er versündigte sich in gigantischer Weise. Also fürchterlicher kann man sich fast nicht versündigen, wie David sich versündigt hat. Auf dem Höhepunkt seiner Königsherrschaft blieb er im Palast, während seine Armee gegen die Ammoniter kämpfte. Das Ungewöhnliche war, die Könige, die die Heere anführten, sie waren die eigentlichen Oberbefehlshaber. Aber irgendwie hatte David mal keine Lust, in den Krieg zu ziehen und blieb zu Hause. Und bei einem abendlichen Rundgang auf seinem Dach, er schaut über Jerusalem, und sieht plötzlich im Nachbarshaus, die Häuser der Vermögenden haben ja große Innenhöfe mit einem Brunnen, sieht er da eine wunderhübsche Frau baden. Leicht bekleidet oder gar nicht bekleidet. Er kann es fast nicht fassen, was er da sieht. Er ist wie vom Blitz zerschlagen. Er kann den Blick nicht abwenden von dieser Frau, von ihrer Anmut. Und er ließ dann abklären, was für eine Frau das ist. Er hat gewusst, dass sie verheiratet ist. Und trotzdem ließ er sie holen. Und ohne Umschweife wird geschrieben, was dann passierte. David schickte Boten hin und ließ Bathseba holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Kurz und bündig, aber ziemlich, ziemlich krass. So wird der Ehebruch beschrieben hier. Heute würden wir zwar nicht mehr vom Ehebruch, wir sprechen ja nicht mehr vom Ehebruch, sondern wir sprechen vom Seitensprung. Weil der Seitensprung, das ist viel etwas Dynamischeres. Oder? Wie eine olympische Disziplin, Hochsprung, Weitsprung. Und dann gibt es noch den Seitensprung, kommt eigentlich aus dem Pferdesport. Das klingt so schön, fast vital. Aber der Seitensprung ist ein Ehebruch. Da geht etwas, wird gebrochen. Nur sagen wir das nicht mehr so gern. David hätte verschiedene Frauen zur Auswahl gehabt. Selber hatte er etwa 6 Hauptfrauen und dann noch einige Nebenfrauen. Und ich kann euch garantieren, er hatte die schönsten Frauen des Landes. Warum muss er unbedingt die Bathseba holen, die schon verheiratet war? Und mit ihr schlafen. Diese kurze und intensive Begegnung der beiden hätte vielleicht keine großen Folgen gehabt, aber nun erwartete Bathseba ein Kind von David. Heute hätte er vielleicht eine Abtreibung in Erwägung gezogen, aber er hatte einen besseren Plan. David ließ Uriah, den Mann der Bathseba, nach Jerusalem kommen, vom Schlachtfeld abziehen, mit der Idee, wenn er nach Hause kommt, dann wird er zu seiner Frau gehen, dann wird er mit ihr schlafen und dann haben wir dieses Kuckuckskind gelegt. Weil der wird nie realisieren, dass das Kind nicht von ihm ist und dann hat er das Kind. Nur dieser Plan ist nicht aufgegangen, weil dieser Uriah ein sehr treuer und tapferer Kämpfer war. Er war einer der angesehensten Kriegsleute in Israel. Und er sagte, nein, ich gehe nicht zu meiner Frau nach Hause, wenn meine Leute kämpfen, das würde die Leute demoralisieren. Ich bleibe auch praktisch draußen, übernachte draußen. Dann ging der Plan schief. Dann brauchte David einen Plan B. Plan B ist folgender, er gibt dem Uriah einen Brief mit, da drin ist sein Todesurteil, weil er dem Oberbefehlshaber, der die Armee anführte, schrieb, er soll dafür sorgen, dass Uriah im Krieg umkommt. Was dann auch geschah. Sozusagen ein Auftragsmord. Uriah starb bei einem unnötigen Kampf, ein tapferer Krieger. Und er ließ noch mehrere Männer in den Tod, weil die dann auch gleich in diesen Hagel von Geschossen gekommen ist. Bathseba trauerte um ihren Mann und nach der offiziellen Trauerzeit ließ David Bathseba in den Palast holen. Von außen betrachtet war das eine großherzige Geste von David. Er erbarmte sich über eine Kriegswitwe, die schwanger ist. Wie toll. So konnte David seine Sünde verbergen. Und dabei vielleicht sogar noch gegen außen einen guten Eindruck machen. Menschen sind zu viel fähig. Doch Gott blieb das nicht verborgen und kurz und klar heißt es, dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Ehebruch und Mord kann Gott nicht gefallen. Für solche Taten gibt es im Gesetz des Mose kein Opfer, dem David um Vergebung hätte bitten können. Solche Taten wurden mit dem Tod bestraft. David bemühte sich, seine Schuld zu verstecken. Die Auswirkungen waren fatal. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Diese Sünden machten ihn krank. Und das ist bis heute so. Sünde kann uns krank machen. Wer eine Sünde vor Gott und Menschen versteckt, der muss sich nicht wundern, wenn das auf seine Gesundheit negative Auswirkungen hat. Natürlich kann man nicht sagen, das muss ich jetzt gleich anfügen, dass sie dann nicht sagen, oh, was der wieder erzählt hat. Natürlich kann man nicht sagen, jede Krankheit würde durch eine versteckte Sünde verursacht. Das ist kompletter Unsinn. Aber man kann auch nicht sagen, versteckte Schuld würde nie zu körperlichen Reaktionen führen. Wir sind ja als Christen immer schnell bei der Schuld, oder? Wir suchen, wenn es jemandem schlecht geht, immer die Leiche im Keller. Das ist sie auch krank. Das Leben ist halt nicht immer so einfach. Und man wird auch krank einfach so, weil wir in der gefallenen Schöpfung leben. Und es ist kein gutes Vorgehen, immer gleich die Leiche zu suchen. Aber manchmal ist eine da. David sagt, Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter der stechenden Sonnenglut. Seine ganze Lebensfreude war gewichen. Es war ihm bewusst, dass er in der Beziehung zu Gott ein riesiges Problem hat. Und das nahm ihm die Lebenskraft. Er fiel in depressive Stimmung. Heute würden wir vielleicht von einem Burnout sprechen. Vor Gott lässt sich eben nichts verbergen. Fast ein Jahr verdrängte David seine Schuld. Manchmal kann sich ein schlechtes Gewissen mit der Zeit verflüchtigen. Aber bei David war das nicht der Fall. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Endlich entschloss er sich, das Versteckspiel zu beenden. Endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Nur, dieser Entschluss kam jedoch nicht aus eigenem Antrieb. Das ist ja das Interessante. Gott musste ihm einen kräftigen Schubs geben. Das ist vermutlich das Großartigste in diesem ganzen Geschehen, dass Gott David nicht tiefer fallen lässt. Gott machte den ersten Schritt auf David zu. Er bot ihm die Chance, seine Schuld mit ihm in Ordnung zu bringen. Und dazu schickte er den Propheten Nathan. Nathan sollte von David ein Gerichtsurteil erfragen. Die Könige, die waren die höchsten Richter. Also wenn der König was sagt, das war so wie ein Bundesgerichtsurteil bei uns. Das war dann einfach nicht mehr umzustoßen. Nun schildert Nathan dem König den Fall, den er mit ihm, quasi ein Urteil von ihm möchte. Er erzählt ihm von einem reichen Mann, der große Schaf- und Rinderherden besaß. Und als er für ein Gastmahl herrichten ließ, nahm er nicht eines seiner unzähligen Schafe, um den Gästen das anzubieten, sondern er ließ das einzige Schaf eines armen Mannes schlachten. Wie unerhört! Und David schreit auf, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist des Todes. Bumm. Und jetzt kommt der heikle Moment für Nathan. Prophet sein ist manchmal ganz schwierig. Er hatte ein Risiko. Vermutlich zitterte er innerlich. Er sagt ihm auf den Kopf zu, du bist der Mann. Könige, die ihre Schuld nicht bekennen wollen, die machen kurzen Prozess, und das sehen wir auch im Alten Testament. Entweder schicken sie die Propheten in die Verbannung, sperren sie ein oder töten sie. Also das war ein hohes Risiko für David. Er hat mit seinem Leben gespielt. Aber David scheint plötzlich die Tragweite seiner Schuld zu begreifen. Das ist manchmal, der war wie benebelt ein Jahr lang. Und plötzlich fiel ihm das wie Schuppen von den Augen, was er wirklich angestellt hat. Wie verwerflich das ist. Er begreift, was er getan hat. Wie konnte er sich nur so respektlos verhalten? Wie konnte er die Gebote Gottes dermaßen dreist übertreten? Vielleicht seid ihr auch schon über euch selber erschrocken und gedacht, wie konnte ich nur? Schluss mit dem Verdrängen meiner Schuld. Komme, was wolle, selbst wenn es mich das Leben kostet. Jetzt will ich für mein Verhalten die Verantwortung übernehmen. Und so nimmt er die Flucht nach vorne und gesteht seine Schuld und sagt Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Ich habe das getan. David wusste genau, dass es für sein Verhalten im Gesetz keine Möglichkeit gab, für seine Schuld ein Sühneopfer zu bringen. Es gab kein Opfer, mit dem er das hätte abgelten können. Das gibt es nicht im Gesetz des Mose. Der Tod wäre die angemessene und richtige Strafe für sein Verhalten. Und im Psalm 51 gibt uns David, da geht es um die gleiche Thematik der Psalm 51, Einblick in sein Flehen vor Gott. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade in deiner großen Barmherzigkeit. Lösche mein Vergehen aus. Er konnte nicht sagen, ja Gott, ich gehe jetzt in den Tempel und ich opfere 100 Stiere und 200 Schafe. Nein. David appelliert, und das ist das Einzige, was er kann, an die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Herr, sei mir gnädig. Es gibt kein Opfer. Ich kann das nicht abzahlen. Ich kann nur darauf hoffen, dass du Gnade und Barmherzigkeit über mir walten lässt. Er bittet weiter, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Kein Opfer konnte ihn retten. David wusste, diese Schuld kann ich nur loswerden, wenn Gott sich über mir erbarmt, wenn er mich reinigt. Und das tat Gott tatsächlich. Nathan sagte im Auftrag Gottes zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Also das, was dir eigentlich zusteht, ein Urteil, wird nicht eintreffen. Was für eine Last ist da von David gefallen? Du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Natürlich ist David jetzt des Lobes voll. Er rühmt die Gnade Gottes. Er ist glücklich darüber, dass Gott selbst am tiefsten Punkt seines Lebens, den er durch seine schwere Sünde selber verschuldet hat, immer noch sein Zufluchtsort ist. Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Gottes Hilfe kommt nie zu spät. Gott hat sich in seiner Gnade und Barmherzigkeit David zugewandt. Er hat ihn nicht verlassen, sondern begegnete ihm durch den Propheten Nathan. Er streckte David die Hand entgegen, damit er sie ergreifen könnte, wenn er wollte. David, ich vergebe dir, wenn du bereit bist, das zu bekennen. Er streckt ihm die Hand entgegen. Übrigens dasselbe, was er mit Jesus getan hat, das macht Gott, indem er seinen Sohn sandte. Er streckt uns die Hand entgegen zur Vergebung. Sagt, pack sie doch. Nutze die Chance. Ich bin deshalb gekommen. David sieht in dieser Erfahrung die Erfüllung von Gottes Versprechen. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Das hat er getan. Ja, es ist wahr. Gott hatte seinen Blick immer auf David gerichtet, und auch in seiner dunkelsten Zeit schaut er auf ihn. Gott lässt seine Kinder nicht einfach fallen, selbst wenn sie sich schwer versündigen. Gott will uns von unseren Abwegen zurückholen. Aufgrund dieser erstaunlichen Gnade und Barmherzigkeit Gottes ruft David uns auf, von den Erfahrungen zu lernen. Wir sollen nicht wie er unsere Schuld vor Gott verbergen. Seid nicht wie Pferde und Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Verhaltet euch nicht wie Tiere, die keinen Verstand haben, die störrisch sind und die man nur mit Zaumzeug zähmen kann. Wer so lebt, der wird Schmerzen ertragen müssen. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Das hatte David am eigenen Leib erfahren. Doch wer sich Gott zuwendet und mit seiner Sünde zu ihm kommt und ihn um Gnade anfleht, der wird große Freude erleben. Wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Vielleicht geht es dir wie David. Du schleppst eine verborgene Schuld mit dir herum. Gegen außen gelingt es dir vielleicht perfekt, sie zu verstecken, doch innerlich zerfrisst sie dich. Manchmal ist es ja so, dass wir, wenn wir eine Schuld verstecken, dass wir besonders fromm werden. Das ist das Fatale. Wir können dann so unglaublich fromm werden, dass niemand vermuten kann, dass ich zu so etwas in der Lage bin. Das ist unsere Technik, um etwas zu verbergen. Gegen außen gelingt es uns manchmal perfekt, aber innerlich zerfrisst es uns, über kurz oder lang. Und vermutlich hat dich Gott schon da und dort, wenn du so etwas in deinem Leben hast, darauf aufmerksam gemacht, aber du konntest dich immer irgendwie vor dir und vor Gott rechtfertigen. Ich habe das getan, ja, weil der sich halt so verhalten hat. Und wenn er sich nicht so verhalten hätte, hätte ich auch nicht. Du verstehst doch das, Gott. Das Konzept der Schuldverschiebung, das beherrschen wir ja perfekt. Aber glaub mir, das wird dir schlussendlich nicht helfen. Die Schuld wird dich weiter quälen, früher oder später. David sagt dir, sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier, denen der Verstand fehlt. Nimm die Zügel selber in die Hand. Übernimm die Verantwortung für deine Taten und begegne Gott mit deiner Schuld. Jesus ruft dir zu, komm zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt, von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Die Zeit, zur Zeit Davids gab es diese feste Zusage einer umfassenden Vergebung noch nicht. Jesus hat durch sein Opfer eine umfassende Lösung gebracht. Paulus erklärt das so: Ihr sollt wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt, das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, nie. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder und jede, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Wenn du eine Schuld mit dir herumschleppst, die du so schlimm findest, dass du sie gar nicht auszusprechen wagst, dann nimm dir ein Beispiel an David. Denn was er zu bekennen hat, das war ziemlich happig. Ergreife die Flucht nach vorne. Übernimm die Verantwortung für deine Handlungen. Lebe proaktiv, werde du aktiv. Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von einigen schlimmen Sachen, die wir getan haben. Von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist radikal. Wenn wir sehen, was David erlebte, verstehen wir seine Begeisterung. Er ruft uns zu, freut euch über den Herrn und jubelt laut, die nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singet vor Freude. David hatte sein Glück gefunden, obwohl er nach dem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an Uriah nicht mehr so erfolgreich wie früher war. Das war von dem Moment an, ging es abwärts mit seinem Reich. Er fand eben sein Glück nicht in seinen Erfolgen. Das wahrhafte Glück finden wir in der Vergebung unserer Schuld. Und dafür ist Jesus gestorben. Er hat die Schuld auf sich genommen, Wie das bereits im Alten Testament vorhergesagt ist, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt ist und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das tat Jesus aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe zu dir. Und er nahm meine und deine Schuld auf sich. Wie Jesaja steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, auf Jesus. So ergreifen wir doch dieses Glück. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen, schreibt Salomo. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deine große Barmherzigkeit und Gnade. Wir sind Menschen, die Fehler machen, Menschen, die sich versündigen können, so dass wir oft selber über uns erschrecken. Und was für eine großartige Botschaft ist es, dass wir mit unserer Schuld zu dir kommen können. Und dass du uns von aller Schuld befreist. Und schenke, dass wir begreifen, dass schlussendlich an dem unser Glück ist, dass das wahre Glück ist, mit dir versöhnt zu sein. Weil wer mit dir versöhnt sind, bei dem sind die Türen offen für den Himmel, für die neue Erde und den neuen Himmel. Wir danken dir, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Du bist aber auch gerecht. Und deshalb hast du deinen Sohn für uns geopfert, damit unsere Schuld bezahlt ist durch sein Opfer. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.